Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sag mal, würdest du bei Eiseskälte wie gestern in Kiew mit freiem Oberkörper über den Fußballplatz rennen, nur um als Flitzer für ein paar Sekunden Fernsehruhm zu kriegen?
Nee, also ich würde mir obenrum schon was anziehen, aber ansonsten, das war immerhin schneebedeckter Rasen, ne? Also da müsste man sich wenigstens auch was an die Füße tun.
Ja, das sollte man tun, also sonst friert man da ja fest. Ich würde es auch nicht machen. Ich sitze lieber im Warmen und quatsch über sportliche Themen, die das Tagesgespräch bestimmen.
Ja, und da haben wir wieder einiges für euch in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst zusammengetragen. Und wir beackern heute ja ein weites Feld, muss man sagen.
Ja, das geht von Flitzern in der Champions League über behäbig schlafende und ja trabende Wolfsburger bis hin zu schlampigen Schachgenies. Da ist alles dabei heute.
Ja, wir werden noch dazu politisch, werden wir selten, aber ist heute so. Wir erklären euch, was sich hinter dem Begriff Ping-Pong-Diplomatie verbirgt und dass das tatsächlich was mit Tischtennis zu tun hat.
Und mit China, man hätte es fast ahnen können, aber dazu gleich mehr. Ja, das sind am heutigen Mittwoch die Themen, die Stand jetzt um 7.07 Uhr aus unserer Sicht das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages aus der Sportgeschichte haben wir natürlich auch noch für euch.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sport-Podcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm und ich bin ehrlich gestanden noch ein bisschen müde. War ja ein langer Abend gestern.
Ja, und kein wirklich schöner Abend. Ich bin Malte Asmus und stimme dir da völlig zu. Und deshalb gehen wir nochmal schnell und dann fangen wir an.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ja, da lagen wir doch immerhin mit unserem Tipp für Bayern in Kiew mit 2-1 gar nicht so schlecht, ne? Obligatorische Gegentor, das hatten wir prognostiziert.
Ja, allerdings aber auch prognostiziert, dass Lewandowski wieder eine Bude macht. Und zwar Nummer 82 in der Champions League. Insgesamt Nummer 9 im laufenden Wettbewerb. Gruppensieg haben die Bayern damit eingetütet und das mit der letzten Rille sozusagen. Ja, also mit einem wirklichen Rumpfaufgebot.
Und wir sind richtige Experten, das hätte außer uns, glaube ich, keiner vorausgesagt, aber wir können auf jeden Fall vermelden, läuft wieder bei Bayern, auch wenn sie Kiew natürlich das erste Tor dieser Champions-League-Saison dann auch ermöglicht hatten, aber gut, sie sind eben sehr freundliche Gäste, sie bringen was mit. Und was auch gut ist aus Bayerns Sicht, Musiala und Gnabry haben sich offenbar impfen lassen, schreibt der Kicker. Und Kimmich und Cuisance, die sollen auch offenbar langsam zur Einsicht kommen. Ob es jetzt aufgrund des Pandemiegeschehens ist oder wegen der ausbleibenden Einnahmen, wollen wir jetzt mal nicht bewerten.
Ja, aber es ist ja nie zu spät, um klug zu werden. Also von daher vernünftig sein hilft an dieser Stelle auch. Und Nagelsmann dürfte insgesamt zufrieden sein mit der Gesamtsituation, vor allem mit dem Spiel. Gestern Abend und zwar der ersten Halbzeit, das war dann typische Bayern-Dominanz im zweiten Durchgang. Ja, da fiel das Spiel dann wahrscheinlich auch aufgrund der Wechsel und da kam ja jetzt dann wirklich keine Verstärkung mehr ins Feld, sondern nur aufs Feld, sondern eine Ergänzung. Also auch wegen der Wechsel fiel das Ganze dann erwartungsgemäß ab.
Zum Teil nicht mal Ergänzung, aber wir wollen jetzt nicht zu hart werden. Wir loben uns lieber selbst nochmal für unsere Prognosen. Dass Villarreal CR7 in den Griff kriegen muss, wenn sie was hätten reißen wollen, haben wir auch gesagt. Hat jetzt nicht geklappt. Ist jetzt auch kein mega exklusiv Expertenwissen, aber er hat auf jeden Fall großen Anteil daran gehabt, dass United gegen Villarreal gewonnen hat.
Das ist selbstverständlich. Der hat United beim 2-0 ins Achtelfinale geschossen und die weiteren Ergebnisse des gestrigen Abends hören sich folgendermaßen an.
Ja, übrigens Jadon Sancho, der hat das 2-0 gemacht für United. Also der kommt da offensichtlich auch ins Rollen. Also Chelsea zerstört ansonsten Juve mit 4-0.
Barca und ich habe 3-0, glaube ich, gesagt. 2 oder 3-0 habe ich gesagt.
Ja, du warst gut dabei. Das war nicht so schlecht. Ich war da nicht ganz so optimistisch aus Chelsea-Sicht, aber 4-0. Ja. Barca und Benfica, da haben wir auch gesagt, unentschieden. Ich habe es zumindest gesagt, aber es fielen keine Tore. Es waren 0-0 und Malmö und St. Petersburg, das Match, was wir gar nicht gucken wollten, hat sich auch, glaube ich, nicht gelohnt. 1-1 war jetzt nicht so der Rede wert. Lille gewinnt gegen Salzburg mit 1-0, genau wie Sevilla zu Hause gegen Wolfsburg leider. Die erste Niederlage für Florian Kohfeldt an der Seitenlinie des VfL.
Ja, und auf dieses Spiel der Wolfsburger, da gucken wir jetzt nochmal ein bisschen genauer.
Analyse.
Ein verdienter Sieg des FC Sevilla, der vor heimischem Publikum sehr dominant aufgetreten ist, früh in Führung gegangen ist und dann einfach mehr Ballbesitz und mehr Spielkontrolle hatte. Wir können das Ganze kurz zusammenfassen. Die Spanier waren über die gesamten, es wurden dann 97 Minuten klar überlegen, am Ende ein 2:0, das aber durchaus hätte höher ausfallen können.
Definitiv, du hast recht, also es hätte höher ausfallen können. Das war auf jeden Fall alles andere als Champions League reif, was Wolfsburg da sich geleistet hat. Die hatten nicht den Hauch einer Chance, zu keinem Zeitpunkt im Spiel. Viel zu viele leichtsinnige Ballverluste hatten sie, zu viele Ungenauigkeiten im Spiel. Das wirkte mutlos, das wirkte ideenlos im Umschaltspiel. Dazu natürlich auch noch langsam und behäbig, so kannst du natürlich auch nicht umschalten. Also im Prinzip haben die kein Bein auf den Platz bekommen. Ein Lattentreffer von Matcher in der ersten Hälfte, quasi aus dem Nichts, das war eigentlich alles, was sie an Offensivbemühungen nach vorne gekriegt haben. Und das hat natürlich dann Sevilla komplett in die Karten gespielt. Die drückten dann in der zweiten Hälfte auch lange auf den zweiten Treffer. Aus dem Spiel heraus waren sie gefährlich, aber vor allem auch bei Standards. Da hat Wolfsburg kaum Gegenmittel in der Verteidigung gefunden. Und auch als dann Wolfsburg noch drei frische Offensivkräfte in der Schlussviertelstunde ins Spiel schmiss, dann gab es ein bisschen Belebung, aber die Wende dann auch nicht mehr. Und weil Sevilla das aber auch geschickt gemacht hat. Jeden noch so kleinen Funken von aufkommenden Spielfluss haben sie mit taktischen Wechseln oder auch mal mit einem geschickten kleinen Foul dann zu verhindern gewusst. Ja, so macht man das eben international. Das ist dann clever. Und wenn du dann in der Nachspielzeit so lange drückst und dann kurz vor Schluss eben auch noch das 2:0 machst, ja, hast du am Ende auch eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, und Wolfsburg blieb gestern Abend eigentlich alles schuldig. Man könnte fast denken, sie sind so ein bisschen in alte Muster zurückverfallen. Also man war an die Endphase von Marc van Bommel so ein bisschen erinnert. Meine Herren, also das war enttäuschend. Also wenn man das einfach durch eine deutsche Fußballbrille sieht, muss man sagen, das Spiel war nix. Das haben sie richtig an die Wand gefahren, aber ganz ausgeräumt ist der Traum vom Überwintern in Europa noch nicht ganz. Allerdings bräuchten die Wölfe am letzten Spieltag einen Sieg gegen Lille. Klingt eigentlich so, als ob das machbar wäre, aber dafür braucht es eine gehörige Leistungssteigerung der Wolfsburger.
Ja, denn Lille ist Tabellenführer mit 8 Punkten vor Salzburg mit 7, Sevilla mit 6 folgt auf 3 und Wolfsburg ist mit 5 Punkten Tabellenletzter. Wir wollen aber noch nicht den Abgesang auf Florian Kohfeldt starten. Ich habe es eben schon gesagt, es ist erst seine erste Niederlage gewesen.
Top und Flop.
Top des Tages ist Saudi-Arabiens Rekordmeister Al-Hilal, denn der ist nun auch Rekordsieger der asiatischen Champions League. Mit einer 2:0, mit einem Finalsieg über die Pohang Steelers holten die Saudis den Titel und jetzt schon zum 4. Mal.
Und Flop des Tages ist Fußballtrainer Peter Hyballa, denn der scheint bei keinem seiner letzten Arbeitgeber einfach lange auszuhalten. Entweder verscherzt er sich mit fragwürdigen Sprüchen mit der Mannschaft wie in Midtjylland oder es passt sportlich einfach nicht, wie jetzt offensichtlich bei Türkgücü München.
Stand jetzt aktuell.
Mit einem Jahr Verspätung. Corona sei Dank findet nun aber heute in Dubai die Schachweltmeisterschaft statt. Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen trifft auf seinen Herausforderer Jan Nepomniachtchi aus Russland. Die beiden kennen sich ganz gut, ne?
Die kennen sich. Vor knapp 20 Jahren sind sie sich schon das erste Mal so richtig über den Weg gelaufen. Nepomniachtchi und Carlsen, die hatten damals bei der Schach-EM der U12 schon mal das Vergnügen. Und damals hatte der Russe den Norweger noch besiegt, am Ende dann auch dieses Turnier gewinnen können.
Aber damals war Carlsen ja auch noch nicht so gut wie heute und Norwegen auch keine gut traditionelle Schachnation, ein Schachland wie zum Beispiel Russland. Die Vorzeichen haben sich seitdem aber so ein bisschen geändert.
Das stimmt, exakt. Carlsen stand jetzt ja 4-mal Weltmeister schon geworden, hält seit 2013 diesen Titel und Nepomniachtchi, der hat da noch nicht so viel vorzuweisen, aber er ist Stand jetzt der einzige aktuelle Großmeister, der in klassischen Turnierpartien eine positive Bilanz gegen Carlsen hat. Da profitiert er natürlich auch noch von den Duellen zu Jugendzeiten, aber auch den letzten Sieg in einer Langpartie, ja, der ging dann an Carlsen, ist aber auch schon 2 Jahre her.
Nepo nennt man ihn in Schachkreisen, ist daher also der krasse Außenseiter. Was ist das so für ein Typ?
Ist einfacher, wenn man Nepo sagt, denn der Name ist schon ein ziemlicher Zungenbrecher. Kennst du noch Hallo Spencer und den Typen aus dem Schloss?
Nepi? Ja, na, Logo, ne?
Nepo.
Ja, Nepo. Schöne Zeit damals. Ach Gott, schwelgen wir jetzt in Jugenderinnerungen. Ne, komm, machen wir den nächsten Zug, wa?
Das ist länger her, als die beiden zusammen Schach gespielt haben. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir waren bei Nepo stehen geblieben. Ein großer Sportfan. Genau. Ist er. Beim Fußball steht er auf Spartak Moskau und den FC Barcelona. Und er hat einen Teil seiner Vorbereitung jetzt auf die Schach-WM bei den Basketballern des FC Bayern absolviert.
Mhm. Und was hat Basketball mit Schach zu tun?
Eigentlich nicht viel, aber Nepo ging es darum, sich in Sachen Fitness und Ausdauer zu stärken. Das ist ja dann schon ein Schlüsselfaktor bei einem auf insgesamt 14 Partien angesetzten Schachduell. Also da musst du, selbst wenn du den ganzen Tag nur sitzt, ja doch eine gewisse Fitness einfach haben, um auch klar im Kopf zu sein. Übrigens, er ist ansonsten auch einer, der in seiner Freizeit gerne mal sitzt, ist ein Gamer. Daddelt gerne am Computer, sagt man noch daddeln eigentlich?
Ja, ja, nee, das wahrscheinlich
oder
sagt man
die
das
zocken
nicht.
Ist das mittlerweile, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Früher hat man daddeln gesagt.
Ich bin
damals hatte man auch noch einen Joystick.
Ja, und ich bin bei der PlayStation 2 stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, gibt's fünf mittlerweile? Sechs? Ist schon
ja,
so lange
die fünfte
her.
Wird, glaube ich, nicht ausgeliefert oder nur an ungeraden Tagen in Monaten mit Z oder irgendwie so.
Okay, verstehe. Naja.
Ist wohl etwas schwierig gerade.
Ja, ja. Okay.
Ja gut, aber er spielt auch gerne Karten zum Ausgleich und natürlich ist ein Schachtalent, das kann man nicht anders sagen. Und mit 30 sagt man ja auch so, das ist so das beste Schachalter und da sind die beiden ja jetzt genau drin, Carlsen und er, beide ungefähr ein Alter.
Ja, aber Nepo genießt auch den Ruf eines schlampigen Genies, nicht wahr?
Das bescheinigen ihm tatsächlich einige oder sagen wir mal so, unterstellen ihm einige, aber es scheint tatsächlich was dran zu sein, denn er hatte in der Jugend ziemlich viele Erfolge gefeiert, die er so im Erwachsenenalter, also Stand jetzt zumindest, noch nicht wirklich bestätigen konnte. Viele sagen, wenn er härter und regelmäßiger trainiert hätte, wäre da vielleicht auch mehr schon bisher rausgekommen, aber er ist eben auch einer, der nicht wie Carlsen sich nur vor allem auf Schach fokussiert, sondern auch noch ein paar andere Interessen hat, die er dann auch in einigen Jahren sehr in den Vordergrund gestellt hat, so mit Freunden abhängen, Filme gucken, Fußball spielen, lesen. Ja, das sind auch so Interessen von ihm neben Computerspielen und so weiter.
Jetzt könnte man fast sagen, Mensch, das klingt ja fast sympathisch, ne?
Aber absolut.
Er war dabei aber auch ja nicht unerfolgreich in Nein. seiner jungen Schachzeit. Mit 20 Jahren krönte er sich zum russischen Meister und das in so einer großen Schachnation. 2019 gehörte er erstmals zu den besten 10 Schachspielern der Welt. Und im April setzte er sich im Kandidatenturnier gegen 7 weitere Großmeister durch und darf nun den Dauerweltmeister Carlsen herausfordern. Was können wir von diesem Duell erwarten? Was meinst du?
Also die Experten gehen davon aus, dass es wohl spektakulär und spannend werden könnte. Viele rechnen am Ende mit einem Remis und dann muss ja die Entscheidung im Schnell- bzw. Blitzschach fallen. Und da werden Nepo durchaus Chancen eingeräumt, da den Weltmeister zu entthronen. Denn in dieser Disziplin, da gilt Nepo zumindest mal als deutlich besser als seine Vorgänger im Kampf um die Weltmeisterschaft. Und man muss aber auch sagen, Carlsen, der kann das auch. Aber Nepo wird zumindest bescheinigt, dass er Carlsen da ordentlich Paroli bieten könnte.
Also es verspricht, spannend zu werden, wenn man das bei sowas wie Schach sagen kann, wenn man da zuschaut. Das ist durchaus ein spannendes Spiel. Die Schachweltmeisterschaft in Dubai beginnt heute und läuft voraussichtlich bis zum 16. Dezember.
Heute in der Sportgeschichte.
Jetzt haben wir vorausgeblickt, jetzt gucken wir aber nochmal zurück auf den heutigen Tag, den 24. November 1960, also 61 Jahre zurück, da stellte der legendäre Will Chamberlain einen seiner vielen NBA-Rekorde auf einen, der wohl nie geknackt werden wird.
Ja, Chamberlain pflückte damals sage und schreibe 55 Rebounds in einem einzigen Spiel, im Spiel seiner Philadelphia Warriors gegen die Boston Celtics. Da hatte Chamberlain eindrucksvoll untermauert, warum er der vielleicht dominanteste Spieler aller Zeiten unter den Brettern dann der Basketballgeschichte ist.
23.924 Rebounds, das hat er in seiner ganzen Karriere geschafft, der gute Will Chamberlain. Und in den Rebound Top 10, da ist er gleich 6-mal vertreten. Ihm konnte und kann keiner das Wasser reichen, also die Top 10, wenn es um Rebounds in einem Spiel gilt. Er ist 6-mal dabei und Bill Russell, der ist 4-mal dabei. Das ist auch einer der besten Rebounder seiner Zeit. Und er stand Chamberlain in diesem Spiel vor 61 Jahren dann auch direkt gegenüber.
Ja, ganz genau. Russell ist viermal in den Rebound Top 10 vertreten und spielte damals für die Celtics. Ging am Ende auch als Sieger des Spiels vom Feld. Das Rebound-Duell verlor er aber in diesem Spiel und auch insgesamt deutlich. Er hat in seiner Karriere zwar auch sensationelle 21.620 Bälle pflücken können, liegt damit aber knapp 2.500 Zähler bzw. Rebounds hinter Chamberlain zurück.
Ja, und dieser Abend des 24. November 1960 hinterließ auch bei Chamberlain selbst Spuren. Er sagte später rückblickend, ich war in meinem ganzen Leben nie so kaputt.
Stand jetzt aktuell.
Die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Houston läuft und im Rahmen der Berichterstattung hört und liest man ja immer wieder auch das Stichwort, wir haben es anfangs angesprochen, Ping-Pong-Diplomatie. Was hat's damit eigentlich auf sich, Malte? Wir haben uns da mal ja so ein bisschen schlau gemacht.
Ja, das ist ein Begriff, der auf eine Begebenheit Anfang der 1970er Jahre zurückgeht. 1971 war es, um genau zu sein. Damals lief gerade die Tischtennis-WM in Nagoya in Japan. Und am Rande dieser WM, da trafen ein US-Tischtennisspieler und die chinesische Delegation mehr oder weniger zufällig aufeinander. Gut, man läuft sich da eben bei so einem Turnier einfach mal über den Weg. Aber dieses Aufeinandertreffen, das führte dann zur seinerzeit schon ziemlich sensationellen Einladung des US-Teams zu Freundschaftsduellen nach China durch den damaligen Staatschef Mao Zedong. Und das führte dann wiederum auch politisch zur Entspannung der beiden Staaten. Die waren sich ja nicht so grün. Es kam in der Folge also zu politischen Gesprächen und sogar zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen.
Und 50 Jahre später knüpft der Weltverband an diese Ping-Pong-Diplomatie jetzt dieser Tage in Houston wieder an. Er lässt in der Mixed-Konkurrenz gemischte Paarungen aus den zerstrittenen Großmachtnationen USA und China antreten. Der chinesische Mannschaftsweltmeister Lin Gaoyang und die US-Amerikanerin Lily Zhang spielen gemeinsam und Chinas Doppelweltmeisterin Wang Manyu und US-Topspieler Kanak Jia ebenfalls.
Genau, und Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert, der will damit auch ein geopolitisch bedeutsames Zeichen setzen, also Symbol für Frieden, so hat er es dem SID erklärt. Er nennt es Ping-Pong-Diplomatie 2.0, also in Anlehnung an dieses Event vor 50 Jahren.
Ja, solche Zeichen setzt der Tischtennissport bei Weltmeisterschaften ja mittlerweile schon recht regelmäßig. Warum machen die das? Was ist das?
Ja, das kann man wirklich so sagen. 2018 bei der Team-WM in Halmstad in Schweden, da erlaubte der Weltverband ja spontan die Vereinigung der Damenmannschaften von Süd- und Nordkorea und infolgedessen machten dann beide Nationen auch politisch einen Schritt aufeinander zu.
Und auch Deutschland und China hatten ja schon gemeinsame Paarungen ins Rennen geschickt, bei der Weltmeisterschaft 2015 zum Beispiel in Suzhou und bei der Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf, da spielten Olympiasieger Ma Long und Timo Boll zusammen im Doppel, Fang Bo und Patricia Solja spielten Mix, gewannen damals sogar die Bronzemedaille. Aber für China hat solche Kooperationen, gut muss man sagen, auch sportlich-strategische Nutzen.
Ja, denn die Dominanz der Stars aus China, die ist ja mittlerweile riesig, hält ja auch schon seit fast zwei Jahrzehnten an und das sorgt sogar in China mittlerweile so ein bisschen für Langeweile und auch zunehmend für sinkendes Interesse an der Nationalsportart Tischtennis und da versucht China jetzt durch solche Maßnahmen den internationalen Konkurrenzkampf wieder ein bisschen mehr in Gang zu bringen. Also man verspricht sich dadurch, dass man die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten mit den ausländischen Rivalen quasi teilt, dieser Entwicklung, dieser Langeweile ein bisschen entgegenzuwirken und einfach wirklich für mehr Spannung zu sorgen.
Und weil du es gerade ansprichst, Malte, weil du sagst, der Tischtennissport, der setzt ja auch sehr gerne Zeichen, ist zwar jetzt nicht weltübergreifend und ist jetzt nicht verbindend zweier großer Nationen, aber ich habe am Anfang der Woche eine Preisverleihung moderiert, Sterne des Sports, also das ist der wichtigste Breitensportpreis, den es in Deutschland gibt und da hat eben auch ein Tischtennisverein, nämlich der TTC Förste aus Osterode im Harz, auch ein Zeichen gesetzt. Die haben die ganze Saison lang Trikots getragen gegen Rassismus mit dem großen Aufschrift nicht in meinem Namen und haben ganz viele Mitstreiter gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Tischtennisspieler mit dem Herz da auch am rechten Fleck sind. Das wollte ich an dieser Stelle, auch wenn es vielleicht nicht weltübergreifend ist, aber wir gratulieren da auch nochmal Grüße nach Förste und das ist eine ganz tolle Aktion, finde ich. Tischtennissport setzt da Zeichen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und wir gucken noch auf den Tag. Natürlich, Champions League steht auch heute wieder an. Und die Frage für Borussia Dortmund lautet: Achtelfinaleinzug, Vorrunden aus oder gibt es doch noch eine Entscheidung am letzten Spieltag?
Uiuiui, für den BVB sind dem vorgezogenen Gruppenendspiel bei Sporting Lissabon also 3 Szenarien möglich. Für RB Leipzig geht es dagegen beim FC Brügge nur noch um Platz 3.
Ja, für Leipzig ist ein Sieg Pflicht, sonst wäre selbst die Quali für die Europa League verspielt. Allerdings muss RB ohne Trainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulagi auskommen. Die beiden hatten leider einen positiven Corona-Test. Die beiden Kicks ohne diese Protagonisten beginnen dann um 21 Uhr heute Abend. Was glauben wir? Andreas, was tippst du?
RB gewinnt. Also das jetzt, die sollen mal Bobo hochkommen. Also ich sag mal, die gewinnt 2-1.
Achim Beierlorzer als Interimstrainer in der Champions League, das hätte auch keiner wirklich erwartet, aber gut, von Florian Kohfeldt hätte das ja auch keiner gedacht.
Genau.
Passiert. Ja, ich denke auch. Also wir drücken mal beiden deutschen Mannschaften die Daumen. Ich sag mal, Leipzig gewinnt 1-0 und Dortmund müssen auch mal wieder gewinnen in der Champions League 2-1.
Boah, ja, ich denke auch, dass die gewinnen. Ich denke es auch. Ich hoffe, das ist nur so schlimm beim BVB. Der lässt sich manchmal so sehr abschlachten mit so einer Qualität. Das kann auch tierisch in die Hose gehen und sie verlieren gegen Brügge 3-0. Da ist wirklich bei ihnen immer alles möglich. Aber sind wir mal positiv, gucken wir positiv auf den heutigen Abend. Also die gewinnen das Ding.
Und dann ist ja noch Tischtennis-WM in Houston. Timo Boll greift heute im Einzel ins Geschehen ein, hatte ja freilos in der ersten Runde und sein Ziel ist es, die zweite WM-Medaille im reifen Alter von 40 Jahren zu holen. 10 Jahre nach Bronze damals in Rotterdam.
Ach, das ist so ein toller Typ. Ich würde es ihm so gerne wünschen. Also ich wünsche es ihm und wäre so schön, wenn es gelingt. Dann gibt's heute auch noch Eishockey, die Champions League. DEL-Spitzenreiter Red Bull München hat beste Aussichten auf den Einzug ins Viertelfinale. 4-2 Sieg im Hinspiel beim HC Fribourg-Gottéron in der Schweiz ist ein gutes Polster.
Ja, und wie es ausgeht, das hört ihr mit Sicherheit bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Alle 15 Minuten gibt's da ja ganz frische News und Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir beide sind morgen ab 7.07 Uhr wieder für euch da und wir freuen uns, euch durch den Tag zu begleiten, wann auch immer ihr diesen Podcast dann hört, natürlich im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da gibt's ansonsten sowieso Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und wir hatten Schach vorhin. Fußball ist doch wie Schach ohne Würfel, ne?
ja, auch.
Hat nicht Podolski gesagt, hat Jan Böhmermann gesagt, aber.
Tatsächlich. Und der muss es ja wissen.
Ist nicht ganz falsch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.